Hallo Welt und herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, euer Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: Homosexualität zwischen Tragödie und Selbstverständlichkeit. Im Kontext der Stonewall Riots der ausgehenden 1960er Jahre und dem Christopher Street Day nehmen wir uns verschiedenen Konstruktionen von Homosexualität in Computerspielen an. Anhand von Beispielen wie Gone Home, The Witcher 3 und Zombies Run diskutieren wir die Markierung von Homosexualität als Devianz vor dem Hintergrund der Heteronormativität. Außerdem geht es um Desperados 3, um Techniken der Sichtbarkeit und um technische Probleme. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs, Episode 196. Mit Tobias Klöß, Ramin Siegmund und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 28. Juni 2020 und der Pixeldiskurs-Podcast ist wieder für euch da, liebe Leute da draußen. Diesmal mit Ramin und Tobi. Ramin, wie ist es dir ergangen in der vergangenen Woche? Kommst du mit der Hitze gut klar?
Also ich bin ja immer noch größtenteils im Homeoffice und wir sind Gott sei Dank im Erdgeschoss. Ich habe früher nur im Dachgeschoss gewohnt, wurde echt krepiert bist. Und von daher geht es. Ich bin jetzt auch gerade hier. Alle Fenster sind zu, weil mein Arbeitszimmer liegt auf der Sonnenseite und die Sonne scheint den ganzen Tag. Deswegen sind hier gerade alle Rollläden zu. Ganz gemäß, ja, wie sich der Gamer wohlfühlt in einem dunklen Keller. Atmosphäre. Aber es ist relativ kühl. Aber das Schlimme ist halt, sobald du rausgehst, kriegst du halt die volle Ladung ab. Deswegen lieber drin bleiben.
Für mich ist das immer so ein bisschen schwierig, das unter einen Hut zu bringen, weil auf der einen Seite ist es natürlich extrem warm und ich habe ja auch bei mir in der Wohnung hier in meinem Wohnzimmer, es hat eine riesengroße Fensterfront und ich finde das total schön. Ich finde es auch super schön, wenn die Sonne reinscheint, ja, und wenn es, das hat so was Belebendes und zugleich aber auch, es ist dann ab einer gewissen Temperatur, so wenn es so die 27 Grad Innentemperatur überschreitet, wird es irgendwann auch doch mühselig.
Ja. Ich habe gerade dieses alte Bild vor Augen mit diesem alle reden über das Wetter, wir nicht. Müsste man jetzt irgendwie so unsere Konterfeis so von der Seite fotografieren und alle reden über das Wetter, auch Pixeldiskurs.
Das Wetter ist doch wohl das...
Auch.
Das Wetter ist das Thema schlechthin. Ich finde, wir sollten vielleicht einfach mal eine Sendung machen, in der wir einfach nur über das Wetter sprechen. Ja, es war auch, Wetter war auch. Naja, war auch Wetter, ja. Wetter.
Ich hab auch, früher war auch mehr Wetter. Also das mit dem Wetter, das kriegen die, also früher, das war schon besser, also das Wetter. Aber ich sehe es schon kommen in der Beschreibung zu dieser Folge. Und außerdem geht es ums Wetter.
Ja, wobei, ich kann tatsächlich auch da einen thematischen Bogen spannen, fällt mir gerade ein. Ja. Denn ich bin ja eifrig dabei, The Last of Us Part 2 zu spielen und es sieht so aus, als würden wir dann in der nächsten Woche unsere Rezension machen. Natürlich auch das Ganze mit einem analytischen Fokus. Wir lassen uns dabei absichtlich etwas mehr Zeit. Aber ein Aspekt, der mir im Kontext auf das Wetter begegnet, ist tatsächlich, das Spiel ist ja doch ein recht dunkles. Und ich habe keine Vorhänge, mit denen ich mein Wohnzimmer gut abdunkeln kann. Und hab die Helligkeit jetzt massiv hochstellen müssen, einfach weil die Sonne dann reinscheint und ich sehe die ganze Zeit nur meine eigene Couch im Screen. Das macht das Spiel nochmal schwerer, muss man sagen, weil man einfach nichts sieht.
Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Also wir haben auch unseren Raum, wir haben das auch größtenteils am Wochenende tagsüber gespielt und dann mussten wir auch halt komplett Tür- und Fensterläden zumachen, weil, wie du schon sagst, ja doch dann sehr viel Spiegelungen kommen und bei dem Spiel ist das nicht so toll.
Ich spiele es tatsächlich nur abends, aber mir ist gestern das erste Mal auch das Wetter aufgefallen. Also es gibt eine Sequenz, um nicht zu spoilern, die relativ anstrengend ist, wo man sich auch relativ hilflos fühlt und man kommt eigentlich vorher aus einem relativ ja sonnigen, grünen Areal, wo irgendwie alles auch irgendwie so ein bisschen eigentlich schön ist, wo man auch irgendwie gerne erstmal unterwegs ist, kommt man dann aus dieser Sequenz, die man dann erlebt hat, kommt man dann in das gleiche Areal wieder zurück und es fängt so langsam an zu regnen. Und quasi auch Wind zu gehen und so weiter. Und die beiden sprechen dann, also Dina und Ellie sprechen dann auch darüber, dass sie möglichst bald irgendwo ein Lager aufschlagen wollen. Und das fand ich schon, also auf der einen Seite fand ich so ein bisschen in your face im Sinne von, du hast jetzt was erlebt und hier ist jetzt das Wetter. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch sehr stimmig und gut. Also das machen sie auch an vielen Stellen sehr gut, auch irgendwie am Anfang mit diesem sehr winterlichen Wetter, also mit Schnee und Sturm und alles Mögliche. Es war schon gut.
Regen ist zweifelsohne das zentrale Thema in The Last of Us. Und ich würde, also eine kurze Sache, Tobi, könntest du dein Mic noch so ein Müh leiser stellen, weil ich glaube, du bist ein ganz klein wenig zu laut. Unterdessen würde ich vielleicht eine kleine Impression mitbringen aus The Last of Us Part 2, die sich auf den Schwierigkeitsgrad bezieht. Denn natürlich wollen wir jetzt noch nicht so viel analytisch da in die Tiefe gehen, noch nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich großen Spaß mit dem Survivor-Schwierigkeitsgrad habe. Das Ding ist ja, im ersten Teil war es noch so, dass der Survivor-Schwierigkeitsgrad erst nach dem Durchspielen der Kampagne, nach dem erstmaligen Durchspielen freigeschaltet wurde. Und jetzt allerdings ist es so, dass man das von Anfang an auswählen kann. Und ich habe dann natürlich, so wie ich nun mal bin, dann gedacht, oh, naja, ne, höchster Schwierigkeitsgrad, klar, das muss schon sein. Und es ist mitunter auch, also es ist mitunter enorm schwer und auch ein bisschen frustrierend, weil ich wirklich sehr viele Sequenzen immer wieder neu starten muss, weil mir zum Beispiel die Munition ausgeht oder weil ich einfach extrem schnell sterbe. Zugleich aber ist es für mich mit dem, ich sag mal, mit dem Skill-Level, mit dem Gaming-Capital, das ich mitbringe, mit dem ich an dieses Spiel herantrete, gerade auch genau der richtige Schwierigkeitsgrad. Weil es mich in die Situation versetzt, tatsächlich in so einer Überlebenssimulation zu sein und wirklich in der Situation bin, dass ich alles an Ressourcen aufsammeln und durchsuchen muss, was irgendwie sich auffinden lässt. Das verlangsamt mein Spieltempo, aber intensiviert meine Involvierung in das Spiel und auch in das Crafting-System, weil ich sehr genau überlegen muss, stelle ich mir jetzt beispielsweise diesen Pfeil her oder diese Sprengfalle, diese Tretmine, oder warte ich nicht lieber, ja, stelle ich das im Molotov-Cocktail her oder das Health-Kit. Das ist tatsächlich eine wahnsinnig spannende Erfahrung für mich. Man muss auch sagen, wenn man das gründlich macht, wenn man sich die Zeit nimmt und alles durchsucht, was es so zu durchsuchen gibt, dann kommt man sogar ganz gut dann auch klar. Also ich war jetzt tatsächlich dann, nachdem ich jetzt sehr viel Fortschritt gemacht habe in der Story, über die ich jetzt natürlich inhaltlich nichts verraten kann, habe ich dann auch gemerkt, ich komme eigentlich immer besser zurecht, weil ich meine Ressourcen schone, weil ich nur sehr selten überhaupt einen Schuss abgebe, nur dann, wenn es absolut erforderlich ist. Und dadurch eigentlich teilweise wirklich enorm viel auch Munition dann noch zur Verfügung habe, die ich dann natürlich verblasen kann, wenn es tatsächlich mal zu einem Massengefecht kommt. Also der Survivor-Schwierigkeitsgrad ist für mich fantastisch. Wie habt ihr den Schwierigkeitsgrad erlebt? Ramin, du hast es schon abgeschlossen, ne?
Ja, ich habe es abgeschlossen. Ich kann kurz was sagen. Ich habe das Ganze auf Mittel gespielt. Das hatte den Grund, ich habe das mit meiner Freundin gespielt und wir haben sehr unterschiedliche Spielstile auch und haben uns halt immer abgewechselt und ich wollte eben auch die Story möglichst unterbrechungsfrei und sozusagen möglichst im Flow erleben und sozusagen nicht 10 Stunden irgendwie an derselben Stelle stehen. Ich glaube, das ist nicht so wild. Ich muss aber dennoch sagen, dass ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe und ich habe jetzt, als du das mit dem Schwierigkeitsgrad empfunden hast, ein bisschen auch nochmal reflektiert. Da werden wir im Review vielleicht ja auch nochmal zu kommen, aber ein Kritikpunkt war tatsächlich bei mir, dass die Ressourcen bei mir gefühlt viel zu viel waren, beziehungsweise man eigentlich ständig damit beschäftigt war, nebenbei Dinge einzusammeln und das manchmal einen auch so ein bisschen aus der Immersion rausgeholt hat. Und das andere war, dass es dann doch an manchen Stellen ein bisschen abstrus wurde, weil zum Beispiel eben die Leute einen doch nicht so schnell entdeckt haben und es dann fast schon comedyhaft war, wie man dann nacheinander irgendwie 10 Leute von hinten erledigt. Von daher hätte ich jetzt, glaube ich, beim nächsten Mal würde ich es tatsächlich auch nochmal umstellen. Und das Schöne ist aber, und das muss man jetzt hier auch dem Spiel nochmal zugutehalten, man kann ja nicht nur diese einzelnen Schwierigkeitsgrade auswählen, man kann sich den Schwierigkeitsgrad auch individuell anpassen. Und tatsächlich würde ich das nächste Mal, so was von den HP und den Schadenszahlen angeht, das Ganze gleich lassen. Ich würde allerdings die Ressourcen etwas erhöhen, also den Schwierigkeitsgrad, dass sozusagen weniger Ressourcen in der Welt verfügbar sind und dass die Tarnung sozusagen weniger gut ist, das heißt, man schneller entdeckt werden würde. Und das finde ich immer sehr schön, wenn Spiele einen sehr individuellen Schwierigkeitsgrad anbieten, der es einem dann auch ermöglicht, das an den eigenen Spielstil anzupassen.
Das ist tatsächlich so, dass du auf dem Survivor-Schwierigkeitsgrad ist es so, dass du wahnsinnig schnell entdeckt wirst. Also ich habe oftmals Sequenzen, weil du hast ja gerade erzählt, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, dass es dann fast abstrus wurde, durch die Gegend zu schleichen und irgendwie 10 Leute hintereinander irgendwie mit einem Stealth-Kill auszuschalten. Das ist zum Beispiel bei mir, wenn mir das gelingt, dann bin ich extrem froh, weil einfach in der Regel es so ist, dass es schon wahnsinnig schwer ist, eine Person erstmal überhaupt auszuschalten, ohne dass man direkt gesehen wird. Da muss man dann schon wirklich taktisch auch vorgehen und in der Regel bricht dann irgendwann auch das Feuergefecht aus, weil es sich nicht vermeiden lässt, weil die Gegner tatsächlich so aufmerksam sind, dass selbst aus größerer Distanz, wenn man auch nur minimal die Deckung verlässt, man sofort identifiziert wird. Das ist schon für mich auch ein großer Teil des Spaßes, ebenso wie das Management der extrem begrenzten Ressourcen. Sie haben ja diesmal dieses System, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das nämlich im ersten Teil, glaube ich, noch nicht so, dass wenn du jetzt so eine Wasserflasche hast, die du einsammeln musst, während das das gleiche Objekt ist, die gleiche Flasche, füllt sie die Ressourcen je nach Schwierigkeitsgrad in einem unterschiedlichen Maße auf, ne?
Ja, nicht nur nach Schwierigkeitsgrad, das ist auch einfach, ich glaube, es ist ein bisschen randomisiert. Also man kann sozusagen ein Viertel Flasche sammeln, manchmal ist es aber auch eine volle Flasche.
Das ist es zum Beispiel, auf dem Survivor-Schwierigkeitsgrad habe ich noch nie irgendeine volle Ressource erlebt, sondern in der Regel sind das immer Viertel, ganz selten auch mal die Hälfte. Also sie haben quasi damit die Möglichkeit, was ja auch dem Spiel zugutekommt, der Flexibilität in der Feinkonfiguration des Schwierigkeitsgrades, dass sie, glaube ich, relativ genau steuern können, wie viel die einzelnen Ressourcen tatsächlich wert sind.
Ja, das hatte ich auch gesehen, dass man also im entsprechenden voreingestellten Schwierigkeitsgrad, also wo dann quasi alles auf Moderat oder auf Survivor steht, oder dass man quasi einzelne Tweaks so ein bisschen einstellen kann. Also, dass ich vielleicht auch sagen könnte, ich möchte die volle Gegnerbreitseite bekommen, aber trotzdem irgendwie die dann andere Sachen halt irgendwie besser oder leichter haben.
Also wir werden ja auf jeden Fall in der Review nochmal über Last of Us 2 und ihre generelle Anpassbarkeit in verschiedenen Sektionen reden müssen. Und ich finde, das ist einerseits der Schwierigkeitsgrad. Wir werden noch was über die Barrierefreiheit sagen müssen. Also dieses Spiel versucht einfach eine möglichst hohe Anpassbarkeit zu gewähren. Und das finde ich schön. Also weil eben manche Leute vielleicht den Schwierigkeitsgrad geil finden, aber es sie nervt, vielleicht ständig mit so wenig Ressourcen rumzulaufen. Kein Problem für das Spiel, dann stellst du es dir entsprechend ein.
Ja, das ist super, diese Feinkonfiguration, ja.
Genau, und du kannst natürlich auch, das gibt es natürlich bei vielen anderen Spielen auch, dass du im Spiel selber noch den Schwierigkeitsgrad nochmal wechselst. Aber das fand ich auch sehr gut gemacht im Sinne von, dass ich halt auch sagen kann, nur für diesen Encounter stelle ich mir das halt mal kurz irgendwie runter, weil ich an einer Stelle halt echt frustriert bin und irgendwie nicht weiterkomme. Was mich ein bisschen nervt, ist, glaube ich, da muss ich es vielleicht auch, ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, die man dann einstellen kann, ist, dass ich beim Moderat relativ schnell diese Tipps von Dina bekomme, im Sinne von, du läufst irgendwo rum und sollst irgendwie was machen und findest es nicht. Und dann kannst du ja quasi, also du wirst ja sowieso erstmal gefragt im Sinne von, drück jetzt halt hier den linken Stick rein und dann kriegst du irgendwie einen Tipp. Also ich kann es auch immer ablehnen, aber das ist so ein bisschen so, dass das Spiel schon relativ früh schon dann auch sagt, ja, du checkst es nicht, was? Ja,
hey du Idiot, drück doch mal den Knopf.
Ja, wobei. Das habe ich tatsächlich ausgeschaltet.
Ja, wobei
man. Ich habe festgestellt, Entschuldigung, nur ganz kurze Fußnote. Entschuldigung. Ich habe festgestellt, dass bei mir oftmals das Problem auftritt, ich muss ja sehr, also nicht nur will ich mir alles in Ruhe anschauen und durchsuchen, sondern ich muss auch aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Und das führt dann aber genau zu dem Problem, was du beschrieben hast, Tobi, dass nämlich sobald ich dann irgendwie gerade mal bei der Hälfte der Gebäude bin, sie zu durchsuchen, bekomme ich dann schon ständig diese Tipp-Hint-Prompts. Und deshalb habe ich das dann relativ schnell ausgeschaltet.
Ja. Übrigens ein Punkt, der mich nervt, um vielleicht noch was anderes anzusprechen. Ich habe das gestern auch im Stream irgendwie die ganze Zeit vor mich hergeblubbert, weil ich das nämlich dann auch immer auf Twitch nochmal streame, falls sich das jemand angucken möchte. Unter Pixel Tobi, ich mache jetzt hier mal kurz Werbung, aber ich kriege dafür ja nichts. Genau, da habe ich nämlich zum Beispiel auch zwischendurch immer frustriert gemeint, ach, ich muss jetzt nochmal auf die Karte klicken, weil ich weiß nicht, wo ich bin. Ich finde die Navigation mit dieser Karte zwischen diesen Gebäuden, die man da am Anfang hat. Ich weiß nicht, ob man später die Karte quasi wiederkriegt oder eine andere Karte. Aber das fand ich teilweise irgendwie so schwierig, weil man nicht irgendwie sagen kann, ich halte die Karte irgendwie in der Hand und orientiere mich so ein bisschen so, wie ich das in der Wirklichkeit tun würde. Im Sinne von, ich schaue auf die Karte, laufe irgendwie 2-3 Meter und stelle dann fest, ah, okay, ich nähere mich diesem Gebäude jetzt. Sondern ich gucke auf die Karte, denke mir, okay, der Pfeil zeigt jetzt in diese Richtung. Laufe dorthin und stelle fest, ich bin in eine komplett andere Richtung gelaufen. Es kann an mir liegen, dass ich einfach schlecht im Navigieren in Videospielen bin. Aber diese Karte ist, also ich finde sie auf der einen Seite toll, weil sie ein Objekt in der Spielewelt ist. Das habe ich eigentlich sehr gefeiert und dass man sie auch findet an einem bestimmten Punkt. Auf der anderen Seite nervt sie mich aber, weil ich immer denke, okay, einmal kurz drücken müsste doch die Karte sein, weil craften mache ich nicht so häufig. Also auch die Belegung der Tasten, weil du drückst ja dann lange auf das Touchpad in der Mitte, um die Karte rauszuholen. Und das macht mich ein bisschen kirre.
Da habe ich tatsächlich einen anderen Eindruck von der Karte. Also nicht, ich habe die Karte sehr selten überhaupt nur verwenden müssen, weil das Areal ja doch jetzt, das ist sozusagen ganz am Anfang in Seattle. Das ist ja kein Geheimnis, dass The Last of Us Part 2 hauptsächlich in Seattle spielt. Und ganz am Anfang gibt es ja dieses kleines offeneres Areal, in dem man dann, ich glaube irgendwie so, das sind aber auch wirklich nur 5, 6 Gebäude, die man tatsächlich betreten kann, und die sind dann auf der Karte verzeichnet. Ich habe es nicht so oft benutzt, habe das Craften dafür, das liegt aber vielleicht auch am Schwierigkeitsgrad oder an der Art und Weise, wie ich gespielt habe, sehr häufig benutzt und hatte jetzt nicht so wirklich ein Problem, mich da zu orientieren. Fand aber auch das gut, dass die Karte ein diegetisches Objekt ist und nicht irgendwie so ein HUD.
Ja, also ein Menü irgendwie links unten in der Seite, wo man so eine Minimap eingeblendet hätte, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie unbedingt wollen. Was ich sehr genieße, ist tatsächlich aus dem Waffenmenü direkt zum Beispiel so einen Silencer zu craften oder halt zum Beispiel nochmal irgendwie andere Sachen, die dann irgendwie genutzt werden können, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, ich drücke jetzt X, ich bin jetzt gerade irgendwie in so einer schwierigen Situation und ich muss das jetzt eigentlich relativ schnell machen. Das haben sie zum Beispiel sehr gut gemacht.
Ja, übrigens nur ganz kleine Anekdote am Rande, was ihr mal versuchen müsst, was auch ganz lustig ist, wenn man das Crafting-Menü öffnet oder auch sich irgendwelche Collectibles oder das Journal anschaut, dann setzt Ellie ihren Rucksack ja ab und kniet sich so ein bisschen hin. Das ist besonders gut, wenn man das macht, während sie in einem Fluss steht. Denn dann versenkt sie tatsächlich ihren Rucksack unter Wasser. Und das Tolle ist auch, dass dann diese es ist natürlich, hat hier komplett überhaupt keinen Sinn, warum, dass sie das tun würde. Aber wenn man dann auch irgendwie so einen Brief zückt, um beispielsweise so einen Zettel zu lesen oder sowas, dann ist er so verwaschen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen witzig, aber gerade auch so ein bisschen albern. Wobei ich da sagen muss, sie packt ja relativ viel in ihren Rucksack rein. Sie hat so ein bisschen den Guybrush-Threepwood'schen Mantel als Rucksack. Ich weiß nicht, wie viel Kram die jetzt schon in ihren Rucksack da reingepackt hat. Was ich aber ganz cool fand, sie sucht ja an einer Stelle Benzin. Und ich dachte so, ja klar, jetzt packt sie selbst diesen Benzinkanister in ihren Rucksack, der wahrscheinlich noch irgendwie ausläuft mit den ganzen Briefen so ungefähr. Was ist das denn für ein nasser Klumbatsch am Ende? Aber der Stopfen, also dieses Einfüllding von dem Benzinkanister, der hat so rausgeschaut. Also an so Kleinigkeiten haben sie dann wieder gedacht. Vielleicht hätte man auch mal gucken sollen, was passiert, wenn sie am Wasser steht. Aber das war schon auch irgendwie, das sind so diese kleinen Feinheiten, die das Spiel echt gut machen. Und also Dina zum Beispiel auch als Nebencharakter ist echt gut gezeichnet bisher.
Ja, aber da müssen wir jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen, weil wir müssen jetzt keine Rezension hier machen. Das machen wir in der nächsten Woche.
Nein, das sind meine ersten Eindrücke. Und ich habe Cardio Kit gefunden.
Ein Spiel, das tatsächlich, ich muss mal kurz abwürgen. Wir meandern jetzt quer durch The Last of Us.
Ich merke, dass das Spiel einfach da viel Redebedarf hat.
Ja, aber lass uns das in der nächsten Woche machen. damit wir nicht allzu viel schon Pulver verschießen.
Ja, klar.
Was auch ein Spiel ist, das in der letzten Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, erschienen ist und ebenfalls ein knackschweres Stealth-Spiel ist, ist Desperados 3, Ramin. Du hast es angefangen und wolltest gerne ein paar Eindrücke davon mitbringen.
Ja, das ist mir auch ein besonderes Anliegen, weil ich war ein großer Fan von Desperados 1. Also vielleicht kurz zum Sache, ist ein Echtzeit-Taktik-Spiel, so im Stile von Commandos. Das ist wohl die bekannteste Echtzeit-Taktik-Reihe, die man so kennt. Aber es gibt eben auch noch andere und einige war eben Desperados, was sozusagen ein Commandos im Western-Universum war. Es gab auch noch ein anderes, das Robin Hood heißt. Aber generell muss man sagen, dieses Genre ist relativ wenig vorhanden und es war lange Zeit auch fast ausgestorben, bis sich irgendwann dann Mimimi Games, übrigens fantastischer Name für einen Entwickler.
Mimimi Productions, glaube ich, ne?
Ja, oder Productions, genau, mit so einem weinenden Mädchen, glaube ich, die sich eben dazu auch dann entschlossen haben, diese Echtzeit-Taktik-Spiele, die eben auch durch einen besonders knackigen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet sind, eben wieder aufleben zu lassen. Damals mit Shadow Tactics sozusagen als eine ganz eigene Franchise und jetzt haben sie sich eben Desperados 3 angenommen und das Ganze ist am 16.06. erschienen.
Und ganz kurz Fußnote an dieser Stelle. Shadow Tactics haben wir auch rezensiert. Da hatten wir da auch ein Rezensionsexemplar, wenn ich mich recht entsinne. Und die Rezension, falls ihr euch das nochmal anhören möchtet, das ist nämlich auch wirklich ein fantastischer Titel, Shadow Tactics, findet ihr in der im Pixel-Diskurs-Podcast Episode 63 vom 1. Oktober 2017. Link in den Shownotes.
Genau. Und das Schöne ist, dass Desperados 3 knüpft eben an Desperados 1 an. Nicht an den Zweierteil, der doch schon deutlich, weil es dann, es musste 3D sein und so weiter. Und das tut diesem Echtzeit-Taktik nicht gut, war nicht so gut. Aber es knüpft an Desperados 1 an. Man spielt also eine Posse, eine Fünfergruppe, mit sehr individuellen Charakteren, die in großen Arealen im Western-Szenario Ziele erfüllen müssen. Ich glaube, viel genauer muss ich gar nicht drauf eingehen. Man muss sozusagen viel schleichen, man muss die Fähigkeiten seiner Einheiten einsetzen, man muss Gegner ablenken, man muss simultan eben diese Leute erledigen. Man kann tödlich vorgehen, aber auch nicht tödlich vorgehen. Und man muss viel, viel speichern. Also das ist einer der wenigen Spiele, das einen nach einer Minute schon daran erinnert, dass man schon lange nicht mehr quick gesaved hat. Also weil man eben ständig, weil das Scheitern gehört zum Spiel dazu. Man probiert immer wieder aus, wie komme ich an der Person vorbei? Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Und man lädt immer neu. Also es gehört dazu zu diesem Spiel und umso schöner ist es dann, wenn es klappt. Und es ist ein ganz tolles Spiel. Für Fans, die Desperados 1 spielen, gerne gespielt haben und bei Desperados 2 so ein bisschen getrauert haben um die Fantastischheit dieser Spielreihe, kann ich dieses Spiel sehr empfehlen. Es macht Spaß. Ein paar Dinge, die besonders toll sind, ist die deutsche Synchro. Also die ist wirklich, wirklich fantastisch professionell und das macht viel aus und bringt dieses Western-Setting, was übrigens auch ein fantastisches Setting ist, wird zwar mittlerweile auch wieder häufiger verwendet, unter anderem ja mit Red Dead Redemption, aber Western-Settings sind einfach, finde ich, immer noch viel zu unterschätzt.
Ja. Entschuldigung, Tobi.
Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, also inwiefern ja vielleicht Desperados jetzt genau in diesem Moment rauskommt, weil ja nicht nur Red Dead Redemption dieses Western-Thema aufnimmt, sondern auch bei The Last of Us ist ja das Western-Thema am Anfang, also super stark, auch in your face, ist jetzt kein Western-Spiel, aber ich finde es ein bisschen spannend eigentlich, wie so dieses Western-Thema, nachdem wir vielleicht früher mal Zombie-Thema oder sonstige auch, oder Piraten-Themen hatten, jetzt irgendwie vielleicht irgendwie Western gerade in Kommen ist und warum auch, also welches gesellschaftliche Bedürfnis da eigentlich dahinter steckt, jetzt diese Western-Geschichten vielleicht auch wieder zu erleben.
Ja, wobei ich sagen muss, Last of Us vermittelt ja eher diesen Romantik-Wester-Charakter, würde ich sagen, währenddessen Desperados 3 eher so dieses Action-Flicks, diese 80er-Jahre-Western-Shooten, ich weiß gar nicht, wie man diese Filme nennt, aber halt eher so dieses fünf raue Typen und Frauen befinden sich da in der dreckigen Western-Welt und ist auch sehr, sehr viel komödiantisch so ein bisschen unterlegt. Also eine Mission ist, die besteht darin, dass man aufwacht mit einem der Charaktere und nur noch weiß, dass die Nacht vorher gesoffen haben und die sind plötzlich in der ganzen Stadt verteilt. Man weiß nicht, was passiert ist und diese Stadt ist völlig verwüstet. Es ist ein Stier auf einem Balkon, eine Kanone, die auf die Bank gerichtet ist und man muss jetzt sozusagen in dieser Mission herausfinden, was letzte Nacht im Rausch eigentlich passiert ist. Wunderbar.
Ganz, ein bisschen ganz so ein Italo-Western oder auch Spaghetti-Western genannt.
Ja, genau.
Ein Punkt, den ich gerne kurz bei dir nachfragen würde. Ich habe in Rezensionen zu Desperados 3, weil mich das Spiel durchaus auch interessiert, ich habe Shadow Tactics ja auch sehr genossen, gelesen, dass es schon auch ein Problem sein soll, dass man etwas mit Trial and Error vorgehen muss, weil man einfach nicht so gut vorhersehen kann, nicht so gut planen kann und deshalb einfach es sehr viel, ich probiere mal, ich lade neu und probiere es so lange, bis ich irgendwie, ohne dass ich jetzt merke, ich habe ein tatsächliches Erfolgsgefühl, sondern ich probiere einfach so lange aus, bis es irgendwie klappt.
Ja und nein. Also ich bin auch so ein Typ, der probiert einfach erstmal aus. Ich finde aber dennoch, also die Leute haben klare Routinen. Die Skills sind sehr, sehr gut markiert. Man sieht genau, wo die Lautstärke, also wie laut zum Beispiel ein Schuss ist, wer das hören wird. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann kann man das, glaube ich, alles sehr strategisch durchgehen. Und es gibt sogar, es gibt bei jedem Spiel das Achievement, dass man das Level ohne einmal abzuspeichern geschafft hat. Von daher würde ich sagen, doch, es ist durchaus möglich, ohne Trial and Error und mit viel Beobachtung und Routinen einstudieren, das Ganze auch im Erstversuch zu machen. Ich bin aber tatsächlich, aber das Spiel animiert einen eben dafür, durch dieses schnelle Speichern und Laden tatsächlich zu diesen Trial and Error-Lagen und eben auch viel auszuprobieren. Und da ist ja auch ein neuer Charakter mit der Voodoo-Priesterin, die deutlich mehr Skills hat, die einfach dazu einladen, auch ein bisschen verrückte Dinge auszuprobieren. Also dieses Trial and Error ist schon ein wichtiger Bestandteil, aber meiner Meinung nach nicht notwendig.
Inwiefern passt da eine Voodoo-Priesterin rein?
Naja, Spaghetti-Western.
Ja, wollte ich sagen.
Also das gehört schon dazu. Also das ist tatsächlich eine der neuen Charaktere und eine der interessantesten Charaktere, die nämlich unter anderem die Fähigkeit hat, dass sie zwei Gegner mit einem Giftpfeil miteinander verbinden kann. Und alles, was die eine Person widerfährt, widerfährt auch der anderen. Also wenn ich die eine Person blende, dann wird die andere auch geblendet. Wenn ich den einen töte, wird die andere auch getötet. Und das ist eine sehr interessante Methode, womit man sozusagen Dinge ganz unorthodox sozusagen ausprobieren kann. Also man kann sich vorstellen, was da für verrückte Dinge möglich sind.
Ja, das gab es als Mechanik auch in Shadow Tactics. Und also dass man sozusagen das Schicksal zweier Gegner miteinander verbinden kann. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ein Punkt ist, der in die Richtung deutet, dass Desperados 3 vielleicht auch eine interessante Adaption dieses Western-Settings ist, aber mechanisch hier Mimimi Productions schon eher auf der sicheren Seite unterwegs ist, weil sie eigentlich im Grunde die Mechaniken, alle zentralen Mechaniken in Shadow Tactics schon etabliert hatten. Arthur, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut, vielleicht, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Ramin, bist du ja noch nicht komplett durch, sondern erstmal aber mich würde halt schon auch interessieren, muss man vielleicht aber auch an anderer Stelle nochmal besprechen, inwiefern diese Voodoo-Priesterin, also siehst du da eine rassistische Darstellung? Weil es erinnert mich schon halt so an diese Tropes der irgendwie dann wahrscheinlich schwarzen Voodoo-Priesterin, die dann da irgendwie mystisch um die Ecke kommt. Oder also die Gegenfrage wäre ja zum Beispiel, gibt es auch schwarze Figuren, die nicht als Voodoo-Priesterinnen dargestellt sind? Oder ist das dann quasi die einzige Figur, die vorkommt?
Da müsste ich tatsächlich mal überlegen. Ich überlege gerade, bei den Gegnern sind tatsächlich, da sieht man, also man sieht die Gesichter immer so wenig, aber es sind doch zum Großteil weiße Figuren. Die Voodoo-Priesterin ist schon ein klassischer Trope, aber das sind die alle, also alle Charakteren. Wir haben den verwegenden Desperado, der mit einem Wurfmesser und Pistolen, Doppelpistolen rumläuft. Wir haben den großen Säufer, der stark ist und sozusagen mit einer Bärenfalle rumläuft, also so den Trapper. Wir haben die Frau, die mit ihren Reizen die Gegner sozusagen einlullt. Aber trotzdem muss ich sagen, die beiden Frauen, also die Voodoo-Priesterin und fällt mir gerade der Name nicht ein, ist egal. Die sind trotzdem sehr starke Charaktere und gerade in den Zwischensequenzen ist die Interaktion eine sehr charismatische und sympathische Art, wie die Leute eben dargestellt werden.
Ja. Meinst du Kate O'Hara?
Ja, genau, Kate O'Hara. Ja.
Die Bardame quasi.
Ja, aber ja, auch an sich eine sehr, also kann gut auf sich aufpassen, sagen wir es mal so. Das wird gleich am Anfang des Spiels schon deutlich gemacht.
Ja, gut, ich bin gespannt auf deine Eindrücke.
Ja. Gut. Soll ich gleich
weiter? Ja, was wir noch tatsächlich kurz machen könnten, weil wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drin, aber ganz kurz könnten wir vielleicht noch den wöchentlichen Animal Crossing-Tipp platzieren, den du, Ramin, initiiert hast.
Der muss Tradition! Sein.
Der muss sein, ich mach's ganz schnell. Animal Crossing-Tipp der Woche 3. Es gibt Bäume auf der Insel, und zwar so, es gibt Fruchtbäume und Bäume, die keine Frucht haben. Wenn man Bäume ohne Frucht anschüttelt, dann lassen die manchmal Sachen fallen, in der Regel Äste. Es ist aber so, dass auf der Insel insgesamt immer 17 Bäume ohne Früchte sind, die einen bestimmten Drop immer geben. Und zwar 10-mal droppen solche Bäume 100 Sternis oder Bells auf Englisch. 5-mal droppen sie Wespennester und 2-mal Möbelstücke. Das heißt, Tipp für mich, holzt alle Bäume bis auf 17 ab, also so, dass ihr 17 Nicht-Fruchtbäume habt, dann könnt ihr immer jeden Tag genau diese Sachen abernten, sozusagen.
Aber das Waldsterben, das
17 Bäume sind genug.
17 Bäume sind genug. Und du hast ja auch, also du hast ja tatsächlich auch dann noch, das sind ja jetzt nur die Nicht-Fruchtbäume, genau. Weil du hast ja dann irgendwie Pfirsichbäume, Apfelbäume, Birnenbäume und so weiter.
Ich habe mir ein wunderschönes Obstgarten angelegt, wo die ganzen Obstbäume sind, aber es geht hier vor allem um die Nicht-Fruchtbäume.
Ja, das ist ein guter Tipp, den kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Vielen, vielen Dank dafür. Und mit diesem hilfreichen Tipp, den ich zur Anwendung bringe, wenn ich dann mit The Last of Us 2 durch bin und wieder mich auf meine Insel zurückziehen kann. Mit diesem Tipp begeben wir uns weiter in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Ich habe einen kurzen Lesetipp dabei, den ich jetzt gar nicht großartig inhaltlich besprechen würde. Der Artikel heißt Handlungsfähigkeit, Gewalt und Schuld in Videospielen von Maximilian John, erschienen auf 54books.de. Es handelt sich hier vor allem um die Frage, inwiefern Computerspiele Schuld evozieren können, inwiefern sie das spezifisch können aufgrund ihrer Interaktivität, gerade auch im Kontrast zu linearen Medien. Und Maximilian John illustriert das Ganze am Beispiel von Spec Ops The Line anhand der weißen Phosphorsequenz und auch noch einigen anderen, schlüsselt dabei aber auch auf, inwiefern das Spiel an dem Versuch, Schuld zu evozieren, scheitert, indem es gerade nicht interaktive Möglichkeiten verwendet, sondern dann eher auch stärker auf Cutscenes und auf lineare Sequenzen sich verlässt. Wir haben das Thema schon relativ ausführlich diskutiert, auch in Pixeldiskurs Podcast Nummer 23, Spaß und Egoismus. Da habe ich mit Jochen Gebauer über Spec Ops The Line und über die weiße Phosphor-Szene diskutiert. Diesen Link findet ihr in den Shownotes, deshalb würde ich diese Debatte hier nicht vertiefen. Das war Nummer 1 soweit. Nummer 2, Ramin, was hast du mitgebracht?
Ja, ich hatte ja das letzte Mal auch etwas zu dem Gameplay-Element der Upgrades und dem Research mitgebracht. Und irgendwie befinde ich mich momentan irgendwie stärker in diesen, in diesen Texten zu Game Design. Und deswegen ist das auch heute wieder ein kleiner Lesetipp. Und zwar geht's in dem Titel mit dem Namen Discoverability by Design, Rethinking How Video Games Get Noticed, geht es darum, welche Game-Design-Techniken eigentlich angewendet werden, um ein Spiel in dem Wust der Veröffentlichung heutzutage eigentlich sichtbar zu machen. Also was kann eigentlich, was können für Game-Mechaniken etabliert werden, um zum Beispiel ein Spiel, das bei Steam rauskommt, wo ja gefühlt täglich 30 neue Spiele rauskommen, eigentlich sichtbar zu machen bei der Zielgruppe. Und da will ich gar nicht ins Detail drauf eingehen. Das ist einfach sehr interessant, wie die das aufschlüsseln. Die nennen so vier Kategorien, mimetische Shareability, intrinsische Shareability, Watchability und Sociability. Und das ist einfach, glaube ich, wiederum aus so einer analytischen Systematisierungsperspektive einfach mal interessant zu schauen, was gibt es sozusagen auch für Wege und Systematisierung aus der Industrie heraus, wie sozusagen versucht wird, sein Spiel so sichtbar zu machen, dass es von anderen Spielen zum einen sich abhebt und zum anderen aber auch, wie man dafür sorgt, dass sich ein Spiel auch über Zielgruppen auf andere Zielgruppen hin verbreitern kann, erweitern kann, wie man sozusagen animiert, das Spiel sozusagen auch an andere Zielgruppen im Freundeskreis und so weiter zu erkunden.
Fand ich ganz gut. Könntest du, insofern dir das jetzt aus dem Kopf heraus möglich ist, diese vier Kategorien ganz kurz erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ja, also die mimetische Shareability, das sind alles Techniken, die dafür sorgen, dass das Spiel in irgendeiner Weise viral geht. Als ein Beispiel war zum Beispiel, dass Spiele sowas wie ein Quirky Hook haben, also Untitled Goose Game wurde da als Beispiel genannt, was ja auch quasi deutlich auch in der Meme-Kultur durchgestartet ist und so sozusagen aufgrund ihres abstrusen Hooks sozusagen alleine schon ein Faktor oder ein Potenzial haben, viral zu gehen. Das war so als ein Beispiel, da gibt es noch mehrere Beispiele dazu. Die zweite war die intrinsische Shareability, also Mechaniken, die im Spiel selber dazu animieren, das Ganze zu teilen oder sichtbar zu machen. Also klassischerweise zum Beispiel sowas wie bei Farmingville oder so, wenn man Freunde zu Hilfe rufen kann oder auch die Wirb-einen-Freund-Boni bei Online-MMORPGs, das wären so Beispiele.
Oder auch solche Sachen wie in Animal Crossing, wo immer, wenn man ein neues Gebäude eröffnet, wo es dann heißt, hey, wenn du ein tolles Foto schießen willst, dann drücke doch jetzt hier den Snapshot-Knopf und dann natürlich auch, damit die Hoffnung verbunden ist, dass man dann sagt, hier direkt auf Twitter posten und sagen, wow, hier toll, ich habe ein Museum.
Genau, genau. Das dritte war Watchability, also quasi mehr und mehr in Zeiten von Twitch und Co., dass Spiele natürlich auch schauen, wie können wir Mechaniken entwickeln, die auch für Zuschauer möglichst attraktiv sind. Und da haben wir dann sowas wie Integrated Play, also Spiele, die sozusagen der Twitch-Streamer in Interaktion mit seinen Zuschauern machen kann. Also die Jackbox-Party-Reihe ist da ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt auch noch andere Spiele, wo die Twitch-User sozusagen wirklich auch in Interaktion kommen und aktiv sozusagen mitzuschauen. Aber auch sowas wie Expert Play, also quasi der Faktor, dass manche Spiele wie Rocket League, Fortnite oder Warzone, wo quasi dann Experten oder Profispieler sozusagen ganze Massen anlocken. Das sind dann so Faktoren dazu. Aber auch so Sachen wie kann ich eigentlich mein Broadcasting optimisieren? Also Beat Saber, das VR-Spiel, ist da so ein Faktor, die sozusagen Ingame-Funktion hat, wie das Spiel für Zuschauer so animiert werden kann, dass plötzlich das VR-Spiel auch gut zuschaubar ist, indem eben eine Außenperspektive angeboten wird und so weiter. So, das wäre das. Und das vierte Punkt wäre die Sociability. Das ist so klassische Mechaniken, die, glaube ich, viele kennen. Leaderboards, Highscores, mit denen man sich empfiehlt. Aber auch der Watercooler-Effekt, also quasi das Diskutieren außerhalb des Spiels über Spielelemente. Beispiel war hier zum Beispiel die Dark Souls-Mechanik, wo sozusagen sich dann in Foren über die Lore, die ja doch sehr verschroben ist, sozusagen nochmal unterhalten wird, indem Dinge interpretiert werden. Die Wikification, immer mehr große Spiele haben ja sozusagen eigene Wikis, in denen Walkthroughs und so weiter gemacht wird. Genau, so viel vielleicht erstmal. Also ich fand es ganz interessant und es gibt einfach einen guten Einblick, wenn man sich so mit Game Design Elementen ausmacht, über diese Art und Weise. Und ich habe darüber noch nie so wirklich nachgedacht, dass ja heutzutage ja wirklich bei diesem Überangebot ja gerade auch Indie-Spiele, aber auch viele der mittleren Spiele ja sich darüber im Klaren sein mussten, wie werde ich eigentlich sichtbar für meine Zielgruppe.
So schaffen das dann so Double-A-Produktionen wie Friday the 13th zum Beispiel zu einem durchaus beachtlichen Renommee und auch zu Verkaufszahlen zu kommen, indem sie besonders attraktiv sind für Streaming beispielsweise.
Ganz genau.
Dead by Daylight und so weiter. Alles klar, vielen, vielen Dank für diesen Überblick, Ramin. Nummer 3, Tobi, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe im Endeffekt auch nur einen kleinen Lesetipp mitgebracht. Finding Self-Love Through Queer Romance and Video Games, erschienen auf Kotaku am 27. Juni, also auch noch ofenfrisch von der Autorin Shingi Nea. Der Artikel ist im Endeffekt ein relativ persönlicher Bericht oder so eine Art, kein Tagebucheintrag, aber quasi Erfahrungsbericht und spielt eben auf diese Verbindung von
ja, queeren Romance, also so wie ich das verstanden habe, geht es dann quasi um eine andere weibliche Person, wo man dann halt auch entsprechend ja dann irgendwie sowas thematisiert wie das gemeinsame Mario Kart spielen oder auch Animal Crossing spielen. Dann spielt aber auch zum Beispiel so eine Rolle wie wenn dann quasi Covid-19 um die Ecke kommt und man dann quasi Spiele auch nutzt, um irgendwie in Verbindung zu bleiben, beziehungsweise sie hatte dann am Anfang auch geschrieben, dass es da so eine Situation gab, wo sie dann quasi geschrieben hat, hier, I typed I love you, Yuri, in dem Nuke-Link-Chat-Window und schickt es dann halt ab, solche kleinen Erfahrungen, aber dann auch zum Beispiel die Erfahrung, wenn man so will, mit Rassismus oder mit irgendwelchen Schönheitsidealen von Hautfarbe konfrontiert zu sein, wo sie dann zum Beispiel berichtet, dass dann die Person, mit der sie da anscheinend eine Romanze hat, dann in Final Fantasy einen Charakter quasi erstellt für sie und dann aber quasi die möglichst weißeste Person auswählt und sie halt sagt, naja, ich hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn man mir jetzt irgendwie sowas wie Lavender, also so ein Lila gegeben hätte, aber ich bin halt irgendwie nicht weiß und finde das dann irgendwie problematisch. Also sowas wird da halt angesprochen. Also es ist im Endeffekt ein relativ persönlicher Bericht, den ich ganz interessant fand, weil es eben hier auch sowohl in diese Verbindung ging von eigentlich dem geteilten Hobby und welche Rolle spielt eigentlich ein geteiltes Hobby, nämlich das Videospielspielen oder eine geteilte Leidenschaft, wo wir ja vielleicht an anderer Stelle nochmal irgendwie auch, weiß ich nicht, vielleicht näher drauf eingehen können, wie das eigentlich zusammenhängt. Und dann halt dieser Punkt von, quasi dann Videospiele zu spielen und darüber quasi auch eine gewisse gemeinsame Zeit zu verbringen. Das fand ich ganz interessant, würde ich jetzt aber halt nicht groß ausführen, weil es gibt jetzt nicht so viel zu diskutieren, sondern es ist eher ein netter kleiner Read-Through für zwischendurch, so ungefähr.
Alles klar, vielen, vielen Dank für diesen Lesetipp. Auch hier der Link natürlich in den Shownotes. Bevor wir uns jetzt ins Thema der Woche begeben, spiele ich noch ein kleines musikalisches Interlude und dann sprechen wir über Konstruktionen von Homosexualität in Computerspielen. Klängen starten wir in das Thema der Woche. Wir wollen heute nämlich über Konstruktionen von Homosexualität sprechen.
Wir befinden uns nämlich an einem historischen Datum. Der Pixel-Diskurs fällt ja heute auf den 28. Juni, was auch der historische Beginn der Stonewall Riots ist. Wir erinnern uns, Homosexuelle sind auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte einzustehen, und heutzutage kennen wir den Begriff vielleicht eher der Christopher Street Days, die eben auch an dieses historische Ereignis ja anschließen, teilweise eben nicht mehr am 28. stattfinden, sondern ja zum Beispiel auch über eine ganze Woche verteilt in verschiedenen Städten stattfinden, aber da jetzt heute der Pixel-Diskurs mit diesem historischen Datum zusammenfällt, haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema jetzt mal zum Anlass, das als Thema der Woche zu nehmen, wobei wir natürlich auch schon in vergangenen Folgen zum Beispiel auch über Heteronormativität und Subversion, zum Beispiel mit Sam Crusser in der Folge 130 zum Beispiel gesprochen haben. Also es bleibt bei uns nicht irgendwie ein, wir sprechen heute mal drüber und dann packen wir die Kiste wieder irgendwo hin, sondern wir wollen uns auch natürlich in anderen Folgen immer mal wieder mit dem Thema auseinandersetzen.
Genau, in der Vergangenheit sowie künftig wird es dazu noch mehr geben. Die Folge 130 ist natürlich in den Shownotes verlinkt, aber vielleicht für diejenigen von euch, liebe Leute da draußen, die jetzt diese Folge nicht gehört haben oder sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, ganz kurz sei gesagt, dass wir die Konstruktion von Homosexualität diskutieren vor dem Hintergrund der Idee von Heteronormativität, ein Begriff, der Judith Butler zuzuschreiben ist, ihrem Buch Gender Trouble 1990 erschienen. Hier würde ich übrigens tatsächlich keine Lektüre empfehlen. Ich würde sagen, hier kann man, es gibt einige Aspekte daraus, die enorm wichtig sind und die man gut lesen kann. Die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, die ja heute auch im popkulturellen Diskurs durchaus verbreitet ist und auch irgendwie viel diskutiert wird, wird hier etabliert, aufbauend auf Simone de Beauvoir natürlich. Und im Großen und Ganzen ist das Buch allerdings wahnsinnig schwer zu lesen. Also Judith Butler in ihrer, ich sag mal, früheren Phase, in der auch Gender Trouble erschienen ist, hat in ihrem Schreibtalent noch nicht die Brillanz erreicht, die es dann später haben wird. Also es ist viel Sprachnebel mit dabei. Aber die Idee der Heteronormativität ist hier sehr gut verargumentiert, denn die Annahme ist sozusagen, dass die Vorstellung von Heteronormativität, also von der Norm der Hingezogenheit zum anderen Geschlecht, dass das eine Norm ist im doppelten Sinne. Es ist einmal normal, insofern als dass alles, was nicht innerhalb dieser Norm befindlich ist, hier natürlich spezifisch Homosexualität als deviant kodiert ist als das andere, aber auch, dass Heteronormativität natürlich dann eine positive Konnotation in sich trägt. Es sind lange historische Diskurse, die sich nachvollziehen lassen, wie es dazu kommt, zu dieser Heteronormativität. Judith Butler auch ausführlich illustriert, das müssen wir hier nicht machen, aber grundlegend ist es sozusagen wichtig zu betonen, dass wir von der Heteronormativität als Konstruktion ausgehen und nicht etwa als ein biologisches Faktum.
Genau, und auch quasi im Hintergrund diese Unterscheidung in Sex, Gender zum Beispiel auch mitdenken und dass zum Beispiel Gender, was ja im Deutschen dann Geschlecht ist, auch etwas ist, was zum Beispiel ursprünglich erstmal von einem Monogeschlecht oder quasi von dem Mann als Mann gleich Mensch quasi dann auch quasi gedacht ist und Frauen quasi eher so ein Stück weit als schlechtere Männer, als quasi defekte Männer so ungefähr dargestellt worden sind und dass der Begriff des Geschlechtes ja dann sowieso auch erstmal von diesem Punkt kommt, von dem Adelsgeschlecht und dann irgendwann auch die Entdeckung der Frau, denken quasi an das Buch auch, das andere Geschlecht. Das würden wir jetzt aber auch an der Stelle nicht so lange ausführen, aber dass das quasi so ein bisschen unsere theoretischen Backgrounds sind, aus welcher Richtung wir hier sprechen. Falls ihr dazu Fragen,
Sex, ja.
Genau, falls ihr dazu Fragen habt und sagt, ey Leute, ich habe überhaupt nichts verstanden, was ihr da erzählt, was ist denn da los? Auch das kann ja der Fall sein, weil ein Anliegen, was ich persönlich immer habe, ist, den Leuten nicht irgendwie so ein bisschen, ich will es nicht die Genderkeule nennen, sondern quasi so eine Theoriekeule um die Ohren zu hauen und quasi zu sagen, das müsst ihr jetzt alles verstanden haben, was wir jetzt gesagt haben und wir haben jetzt irgendwie ganz viele Namen genannt, sondern wenn ihr auch sagt, da würde mich nochmal interessieren, könnt ihr das nochmal erläutern, schreibt es gerne in die Kommentare auf Pixeldiskurs, wir freuen uns immer sehr, mit euch auch in Interaktion zu gehen, auch natürlich, falls ihr Kritiken habt und so weiter. Da weisen wir natürlich auch immer am Ende darauf hin, aber ich möchte es gerne hier so ein bisschen voranstellen im Sinne von, es geht jetzt nicht darum, dass alle alles wissen, das wissen wir auch nicht oder auch alle Erfahrungen haben können. Wir sprechen jetzt natürlich auch aus entsprechenden quasi Perspektiven, also ich jetzt zum Beispiel als heterosexueller Mann, nicht im Sinne von, ich möchte mich abgrenzen, sondern im Sinne von auch mein Erfahrungswissen ist jetzt natürlich zum Beispiel auch begrenzt und sehe mich da zum Beispiel jetzt auch nicht als irgendwie Experte oder so, aber wir möchten trotzdem gerne an der Stelle drüber sprechen, um da das Thema aufzugreifen.
Genau, wir sprechen vor allem nämlich auch über mediale Konstruktionen, denn Heteronormativität ist etwas, da wir als Konstruktion davon ausgehen, ist etwas, das reproduziert werden muss, um am Leben zu bleiben. Und diese Reproduktion von Heteronormativität finden auch ganz maßgeblich in den Medien statt und natürlich auch ganz maßgeblich in Computerspielen. Ramin, du hast dich da so ein klein wenig eingelesen, weil du jetzt noch nicht mit dem Thema, sondern nicht erfahren warst, in, sagen wir mal, typische Konstruktionen von Homosexualität.
Ja, genau. Also ich war nicht erfahren und ich würde jetzt auch sagen, ich bin auch immer noch nicht erfahren, das muss man dazu sehen. Das ist natürlich ein Thema, was immer mitschwingt, was in der Pädagogik ja auch stark thematisiert wird und auch mittlerweile auch für mich in der Lehre immer mehr eine Rolle spielt. Aber dennoch fühle ich mich da tatsächlich, jetzt einfach aus eigener Erfahrung, nicht so kompetent wie jetzt zum Beispiel ihr beide und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, wenn ihr und die Zuhörerinnen und Zuhörer mich da auch gerne vielleicht ein bisschen korrigieren oder auffangen bei Dingen, die ich so sage. Aber ich habe mich damit dann ein bisschen erstmal grundlegender beschäftigt, habe so ein bisschen die Artikel und Beiträge geschaut, um mir so einen Grobüberblick zu machen. Und ich bin auf einen Artikel gestolpert, den wir auch in die Shownotes einbringen werden, den ich sehr hilfreich fand, von Robert Grosso. Das nennt sich Queer Characters in Gaming, A Brief History. Und der macht sozusagen eine kurze historischen Abriss davon, wie eigentlich queere Charaktere, vor allen Dingen auch eben homosexuelle Charaktere, in Spielen eigentlich wiedergegeben wird. Und er macht sozusagen 5 Zeitalter auf, so die Early Years 1980 bis 89, wo das Thema sozusagen eher so wirklich in Untergrundspielen immer mal wieder teilweise hervorkam, aber eben noch kaum thematisiert wurde. Oder eben vor allen Dingen im Sinne von dem sogenannten Tokenism verwendet wurden. Also quasi das Heranführen oder das Thematisieren oder das Etablieren einer zum Beispiel homosexuellen Figur als ja sozusagen, um den Eindruck zu vermitteln, man wäre sozial inklusiv. Also quasi ein Alibi-Verhalten, was ja sozusagen, also schaut mal, wir haben hier auch schwule Charaktere und sind deswegen besonders divers. Und da war es eben so, in den Early Years eben noch kaum vorhanden, aber es gab eben schon auch erste Spiele, das muss man eben sagen, wie Grosso nennt hier Caper in the Castro, wo sozusagen auch eine lesbische Hauptcharakterin, eine Detektivin thematisiert wird. Aber eben auch hier erste Momente, die dann eben auch, sobald sie sozusagen zum Beispiel in den westlichen Bereich kam, eben dann auch zensiert wurden bzw. umgemodelt wurden. Das waren sozusagen so die ersten Schritte. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen. Ihr unterbrecht mich gerne, wenn ihr was wissen wollt.
Aber nur eine kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. Ja. Wann waren denn diese Early Years?
Oh, habe ich das nicht gesagt? 1980 bis 89 das Grosso so rein.
Mhm. Die 80s.
Genau. Und Ende der 90er bis 96er, das ist eine Ära, die nennt er die ersten Schritte, die First Steps, wo langsam mehr und mehr Charaktere sozusagen in das Portfolio von Spielen eintreten. Immer noch nicht wirklich als Hauptprotagonisten, aber eben mehr und mehr auch vorhanden sind. Bestes Beispiel ist das Super Mario Bros. 2, Birdo, also ein Charakter, der, jetzt muss ich glaube, er ist ein Mann, der sich aber als Frau fühlt. Nee, andersrum. Ich glaube, es ist eine Frau, die aber sozusagen sich als Mann fühlt, was aber in dem Spiel gar nicht klar wird, sondern erst im Nachhinein sozusagen von den Entwicklern bezeichnet wurde. Aber es gibt in diesen Zeiten eben auch schon gute Beispiele, wo Homosexualität zum Beispiel ein Thema ist. Und er führt das zum Beispiel an Phantasmagoria 2 aus, wo der Charakter Curtis sozusagen auch diese Themen von Homosexualität in einem tatsächlich von den Kritikern als ein sehr gutes Beispiel in einem positiven Licht herbeigerückt wurde. Also es gibt hier, oder ein anderes Beispiel wäre der Charakter Poison bei Street Fighter. Das geht dann aber eher in die transsexuelle Ebene über. Also es gibt hier schon erste Beispiele, in denen Charaktere deutlich sichtbarer als eben homosexuell oder transsexuell auch auftreten.
Okay, das waren jetzt die Early Years.
Ja.
Und ich nehme an, es kommt jetzt zu einer breiteren Etablierung in den frühen 2000ern.
Genau, und tatsächlich eine Etablierung auf eine ganz spezifische Art. Er nennt das die Hypersexuality-Ära, also die Zeiten von Lara Croft und Duke Nukem, wo eben sozusagen Charaktere natürlich sehr stark sexualisiert wurden und aber auch eben das Thema von Homosexualität in dem Rahmen thematisiert wurde, aber eben sehr stark bezogen auf sexuelle Charakteristiken oder Thematiken. Bestes Beispiel hier ist 4 Effekt 2, wo sozusagen der Charakter Rain Quinn offensichtlich, es wird nie wirklich thematisiert, aber es wird sehr viel mit den Reizen gespielt, sozusagen dort. Es gab sehr viele Werbemaßnahmen und auch in den Ingame-Sequenzen, also in dem Artikel, führt er auch verschiedene Videos auf, die sozusagen damit spielen, dass hier 2 sehr knapp bekleidete weibliche Agentinnen auch immer mit sehr, ich sag mal, provokativen oder anzüglichen Statements und Kommentaren immer sehr nah aneinander rankommen und sozusagen auch ein bisschen damit spielen. Und so dieses Homosexuelle hier sozusagen als so stark sexualisiert dargestellt wird. Das war sozusagen so die Ära von den Anfängen von Lara Croft. Aber ich finde auch Duke Nukem wäre eben auch so ein Beispiel sozusagen aus einer männlichen Form her, wie eben dort eine Art der Hypersexualisierung eben auch stattgefunden hat.
Ja, zweifelsohne. Und auch eine, diese Hypersexualität oder Hypersexualisierung, die ja auch, Hypersexualität ist tatsächlich der falsche Begriff, also Hypersexualisierung, die die wirklich weit um sich gegriffen hat in dieser Zeit, besonders natürlich Figuren betrifft, deren sexuelle Orientierung im Widerspruch zu heteronormativen Idealen steht, weil diese ja dann auch oftmals maßgeblich über ihre sexuelle Orientierung definiert werden.
Mhm. Und gleichzeitig zeigt eben vor allem das Beispiel von 4 Effekt 2, dass hier tatsächlich auch mal wirklich Hauptcharaktere, Hauptprotagonisten stehen, die offensichtlich oder sehr stark die eigene Homosexualität oder Bisexualität thematisieren. Dass das nicht wirklich Feinschliff ist, ist klar. Also es wird ziemlich plump dargestellt, aber zumindest wird es thematisiert, was eben vorher weniger der Fall war.
Wie sieht es denn weitergehend aus in diesem chronologischen Ablauf der Entwicklung?
Also interessant ist dann, ich gehe es jetzt noch mal ein bisschen schneller, er nennt dann noch 2 und jetzt kommen wir sozusagen in den Mainstream ab den 2005er Jahren, wo quasi das Thema mehr und mehr in den Mainstream eingeht. Und als Vorreiterrolle muss man da tatsächlich BioWare sehen, die in den frühen Mass Effect-Teilen, aber auch mehr und mehr in den Dragon Age-Teilen die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben, in homosexuelle Beziehungen einzugehen und mehr homosexuelle Charaktere auch einzubinden. Also vor allen Dingen in diesen Rollenspielsegmenten. Und da war BioWare tatsächlich ein großer Vorreiter. Auch hier natürlich in den Anfängen nicht immer wirklich, also meistens etwas hölzern, muss man sagen, wenn man sich so Dragon Age 2 und so anguckt, aber zumindest dennoch in einer Weise tiefer gehend, weil es eben, natürlich gab es auch die Romanzszenen, die halt extrem hölzern war, wo sozusagen Sexszenen sozusagen versucht wurde zu darzustellen, aber es war auch mehr und mehr eben so, dass man mit den Charakteren darüber reden konnte und unter anderem eben auch thematisiert werden, wie die Charaktere, wie zum Beispiel die Homosexualität, die Charaktere in ihrem Alltag eben auch beeinflussen. Und das war tatsächlich etwas, was relativ neu war, dass man mit Charakteren über eine Homosexualität reden konnte.
Da war auch natürlich eine sehr konfliktäre Aushandlung involviert, denn ich erinnere mich daran, ich weiß nicht mehr, ob es in Mass Effect oder in Dragon Age war, dass man dann auch dezidiert sich da mit der Community auseinandersetzte, die etwa beklagte, zu Teilen jedenfalls, dass die Romancing- oder die Dating-Optionen, die sich ja immer ergeben mit den ganzen Figuren, für homosexuelle Protagonistinnen weit weniger vielfältig sind als für Heterosexuelle und deshalb BioWare, glaube ich, auch so graduell das immer so ein bisschen angepasst hat. Ne? Mhm.
Ja, absolut. Und gleichzeitig muss man eben sagen, dennoch haben sie es tatsächlich als wirklich komplett Company, also als Entwicklerteam in ihren großen Reihen tatsächlich versucht zumindest zu etablieren und haben damit, so ist jedenfalls so der Grundtenor, eben auch zu einem Umdenken gesorgt, dass eben dieses Mal auch mehr und mehr von den großen Playern in der Entwicklerszene quasi dieses Thema aufnehmen. Von der Qualität, klar, gab es da natürlich immer auch Nuancen. Und damit sind wir in der Gegenwart angelangt, also so 2012 bis heute. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo viele Spiele dieses Thema aufgreifen, und zwar mehr und mehr, sage ich mal, in einer sehr differenzierten Perspektive. Und ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist Borderlands 2, in denen sehr viele Charaktere mittlerweile queer, homosexuell, bisexuell sind, die Tiny Tina, Mad Moxie, Sir Hammerlock. Und das Schöne an Borderlands 2 ist ja, dass da alle Charaktere an sich ein bisschen irre sind. Das ist ja sozusagen auch der Grundtenor von Borderlands 2. Und ich finde das deswegen hier so schön, weil eben oftmals in Spielen sozusagen der Homosexuelle halt ein bisschen irre war. Und hier wird's verdreht. Hier sind alle ein bisschen irre und übrigens sind ein paar auch homosexuell. Das heißt, ich finde, diese Homosexualität ist hier gar nicht mehr so wirklich das Thema, aber natürlich trotzdem in diesen Charakteren teilweise natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber es ist eben, finde ich, ein ganz schönes oder, ich sag mal, charmante Art und Weise, diese Themen dann doch in die Charaktere überwiegend mit reinzubringen, ohne dass man sozusagen in diesen Tokenism verfällt und sagt, hier übrigens, wir haben auch schwule Charaktere.
Ich denke auch, dass wir bei den Beispielen, die wir jetzt dann im Anschluss diskutieren, dass wir da auch einige dieser Aspekte wiederfinden werden. Also wir können ja dann auch immer so ein bisschen darauf schauen, diese Chronologie, die du jetzt wiedergegeben hast, ist ja wahrscheinlich keine, die in sich abgeschlossen ist. Mhm. Und diese Typen gibt es ja auch nach wie vor.
Ja.
Wir können dann immer so ein bisschen schauen, in welche dieser Typen man am ehesten oder mit welchen dieser Typen man am ehesten diejenigen Titel charakterisieren könnte,
genau.
die wir hier anführen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also das heißt natürlich nicht genau, dass diese einzelnen Phasen, die wir gerade beschrieben haben, einfach die andere vorherige ersetzen, sondern es gibt natürlich gleichwohl auch heute noch, das sieht man ja gerade auch, es gibt immer noch Nintendo, die sich zumindest der bewussten Thematisierung oftmals immer noch verwehrt. Also das ist eher parallel verläufende Stränge. Was man halt merkt an der Jetztzeit, an der Modern Era sozusagen, dass eben ja auch durch diese Stärkung der Indie-Szene diese Themen eben auch mehr und mehr dort auf charmante und auch auf sehr gut und intensive Art und Weise herangehen, aber eben auch mehr und mehr AAA-Titel das Thema aufgreifen. Und ich fand, das letzte wirklich Bezeichnende war ja, dass bei der PS4, der Vorstellung der Launch-Titel, ja auch dort Titel prominent gemacht wurden, die dieses Thema ganz offenkundig thematisieren.
Ja, das ist ganz gut, dass du das ansprichst, denn wenn euch das recht ist, würde ich hier mit einem Beispiel anknüpfen, das ich mitgebracht habe. Mhm. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht darüber, welche Titel Homosexualität konstruieren, auch bewusst thematisieren und vor allem auch in welchen Kontexten das passiert. Und ich habe tatsächlich für die Beispiele, die ich mitgebracht habe, jetzt abgesehen von dem dritten, nämlich das wäre The Last of Us, was wir ja, glaube ich, alle quasi gewissermaßen dabei haben, aber die zwei übrigen, die ich habe, das sind beides Titel, die sich auf den kontextuellen Kreis der Familie konzentrieren. Das fand ich nämlich besonders spannend. Ich habe deshalb mitgebracht zunächst Gone Home von Fulbright. Das ist 2013 erschienen und ist sozusagen auch ein Titel, der am Ursprung dieser Bezeichnung Walking Simulator steht. Denn bei Gone Home war ja damals eben gerade genau diese Debatte in 2013. Ist das eigentlich noch als Spiel zu bezeichnen, wenn man keine wirklichen, jetzt kein wirkliches Gameplay, keine Interaktion hat, abgesehen davon, durch die Gegend zu laufen und ein Haus zu erkunden? Hier ist es so, natürlich, das müssen wir vielleicht auch dazu sagen, inwiefern spoilern wir denn? Ich müsste Gone Home schon spoilern, aber es ist 2013 erschienen.
Also ich finde auch, bei so einem Titel von 2013, dann kann man das machen. Ja. Aber wir können ja hier nochmal deutlich darauf hinweisen, jetzt kommt wahrscheinlich die nächsten 5 Minuten ein Spoiler.
Genau, jetzt kommt ein Spoiler zu Gone Home, aber das Spiel ist 2013 erschienen. Ich würde sagen, wer es jetzt 7 Jahre später noch nicht gespielt hat, der kann auch so viel Wert nicht legen auf den Spoiler. Und zwar geht es in Gone Home um Katie Greenbrier, die nach einem Auslandsaufenthalt nach Hause zurückkehrt und ihr Haus, das Haus ihrer Eltern, ihrer Familie, scheinbar verlassen vorfindet. Sie erkundet dann das Haus, liest allerlei Notizen und kommentiert Gegenstände, die dann die Erzählung zusammensetzen. Das heißt also, wir haben hier einen klassischen und auch paradigmatischen Fall von Environmental Storytelling. Dabei ist es so, dass sich Gone Home als Indie-Game ganz klar positioniert. Es stand damit ja auch in dieser Welle der personalisierten, intimisierten Indie-Games, kleine Studios, ja, die irgendwie eigene Geschichten erzählen. Und ist da, glaube ich, auch irgendwie mit einem klaren, als klares Beispiel auch vorangegangen. Das war 2013, ist ja schon eine ganze Weile her.
Ja.
Zunächst, bitte?
Also so Titel wie Firewatch und so schließen da ja zum Beispiel auch gut mit an. Mhm. Also da gab es auf jeden Fall eine ganze Reihe, würde ich auch so sehen.
Genau, es gäbe wahrscheinlich so wie Firewatch und The Blablabla of Edith Finch.
What Remains of Edith
Finch. What Remains of Edith Finch.
Oh, wunderschön.
Vielen herzlichen Dank. Und einige andere Titel, Everybody's Gone to the Rapture, sind in diesen Gefilden gesegelt oder in diesen Gefilden unterwegs gewesen. Ein Pfad, der von Gone Home maßgeblich auch erkundet und geschlagen wurde. Gone Home präsentiert sich erstmal so ein bisschen als Horrorgeschichte eigentlich im Haunted House-Stil mit dunklen Gängen und flickernden Lichtern, entpuppt sich dann aber als eigentlich ein sehr geerdetes Spiel innerhalb eigentlich eines familiären Konfliktes. Es ist nämlich so, dass Sam, die Schwester der Protagonistin, sich in eine Freundin in Lonnie verliebt hat. Und das Ganze führt dann zu Konflikten, die über Environmental Storytelling erkundet werden. Die Eltern sind in der Tat nicht irgendwie entführt oder verschwunden, sondern sie befinden sich in einer Paartherapie. Sie sind verreist und machen so eine Art Paartherapie. Und Sam ist aus dem Haushalt geflohen aufgrund der Restriktionen, die Eltern wegen ihrer Homosexualität implementiert haben. Es ist also so, dass die Homosexualität in Gone Home ist konstruiert als ein zentrales Moment des Konfliktes innerhalb der bürgerlichen Familie. Die Eltern wollen nicht wahrhaben, dass ihre Tochter lesbisch sei. Sie verbieten Sam zum Beispiel, ihre Zimmertüre zu schließen, wenn Lonnie zu Besuch ist. Ja. Mhm. Dabei werden vor allem zwei Dinge deutlich, zwei Punkte, die Gone Home sehr klar macht. Das eine ist, dass die Nicht-Akzeptanz der Eltern dazu führt, dass Sam sich umso mehr angezogen fühlt von Lonnie, aber auch von dem gesamten subkulturellen Kontext, in dem sie sich bewegt oder in dem die beiden sich bewegen, nämlich diese Riot Girl-Szene, Punk-Konzerte, Geek-Kultur, alle diese Dinge. Und der zweite Punkt ist, dass die Eltern, deren Perspektive man ja auch durchaus kennenlernt, nicht bösen Willens sind, sondern dass sie sich aufrichtig sorgen. Das heißt also, es werden sozusagen moralische Dichotomien etwas unterlaufen und stattdessen eben Sozialisations- und auch Generationenkonflikte in den Vordergrund gerückt. Man könnte also sagen, zugespitzt, bei Gone Home ist es so, dass zwei Perspektiven kontrastiert werden. Einmal die Eltern, die sozusagen eine manifeste Perspektive der Heteronormativität einnehmen, nicht im Sinne des Böswilligen, sondern im Sinne von, das ist einfach das Normale, so soll es einfach sein. Und Sam und Lonnie auf der anderen Seite als Manifestation des homosexuellen Begehrens. Das wäre quasi der zentrale Konflikt, den ich bei Gone Home identifizieren würde.
Ja.
Wie seht ihr das?
Ich habe es leider selber nicht gespielt. Mein Gedanke dazu wäre aber, also es versteht sich ja auch niemand als böse, also auch diese Eltern, die sich dann irgendwie aufrichtig Sorgen machen. Klar, es gibt auch Leute, die quälen absichtlich Leute und so weiter, aber prinzipiell ist ja auch irgendwie die, also ich will jetzt nicht Schwulenfeindlichkeiten oder Homophobie oder sonst was relativieren, aber im Sinne von die Personen, die solche Positionen einnehmen, verstehen sich ja trotzdem immer noch quasi als im Recht, als vielleicht auch irgendwie religiös motiviert oder nicht religiös motiviert oder was auch immer und sind dann der Meinung, dass das sei irgendwie etwas Abnormes oder sonst irgendwas, wo man halt dagegen halten muss und sagen muss, nee, das ist nicht so. Und aber dieser Punkt von, dass die Eltern hier dargestellt werden, durchaus auch als mehrdimensionale Charaktere, sagen wir es mal so, und nicht quasi einfach nur als dann quasi auf der anderen Seite der Barrikade, als quasi das ultimative Feindbild, Böse, ja, oder Feindbild, quasi die White Supremacy so ungefähr, die dann irgendwie hier noch irgendwie religiösen Fundamentalismus so ungefähr betreiben, sondern dass es auch tatsächlich irgendwie dann fassbare Charaktere sind. So stelle ich es mir jetzt zumindest vor. Ich habe es ja nicht gespielt, aber das wäre zum Beispiel auch ein Wunsch an solche Spiele, die sowas dann thematisieren, dass sie eben nicht in die Falle tappen, dann quasi trotzdem Schwarz-Weiß-Bilder aufzumachen oder Feindbilder aufzumachen.
Da hast du vollkommen recht in deiner Analyse, denn es sind auch, die Eltern haben auch eigene Probleme und sind auch jetzt nicht als sozusagen Manifestation von Heteronormativität charakterisiert, sondern die Heteronormativität ist etwas, was sozusagen als Selbstverständlichkeit ihr Weltbild durchzieht. Und ich glaube, das ist einfach eine Art und Weise der Inszenierung, die zumindest meiner Einschätzung nach eine starke Resonanz hat in den Erfahrungen von Personen, die in einem familiären Konflikt irgendwie stehen aufgrund von Homosexualität von Kindern oder Homosexualität von Familienmitgliedern.
Mhm. Ramin, was hast du noch mit dabei?
Ich habe als Beispiel, also das war ja jetzt gerade ein Beispiel von Stefan, wo, so habe ich dich verstanden, ich habe leider das Spiel auch nie wirklich gespielt, ich kenne nur Ausschnitte und habe viel davon gelesen, aber wo ja quasi das Thema der Homosexualität quasi das Hauptthema ist. Also es geht darum, so habe ich dich verstanden, gell? Also das ist jetzt nicht ein Problem von vielen, sondern das ist eigentlich das Hauptkernthema. Es geht darum, in dem Spiel sich mit dem Thema der Homosexualität in Form in der Auseinandersetzung in der Familie auseinanderzusetzen.
Ne? Würde sagen, es ist ein Thema von mehreren. Es ist zweifelsohne ein sehr wichtiges Thema in Gone Home, aber es geht auch um viele andere Dinge noch, die mit der Familie zusammenhängen. Es gibt auch eine Geschichte des Hauses und so weiter. Also es ist nicht ganz so das einzige zentrale Thema, aber es ist eines der wichtigen, würde ich sagen. Ja, ja.
Ich habe ein Beispiel von Witcher 3 mitgenommen, und zwar gibt es dort ein Aufeinandertreffen relativ am Anfang mit einem Charakter, der sich Mislav nennt. Und das ist ein Jäger, der sozusagen in der Wildnis ist und von seinem früheren Herrn verstoßen wurde. Man weiß noch nicht warum. Ich gehe das jetzt in Kürze um, und man begegnet dem erstmal in der klassischen Witcher 3 Manier. Man ist auf der Jagd nach Monstern und geht dann mit ihm auf Wolfsjagd. Und während dieser Jagd macht Mislav so Andeutungen, dass er eben von seinem alten Herrn verstoßen wurde und er sich selber als Freak bezeichnet. Und das ist eine ganz interessante Szene, weil der Witcher, der Hexer, der ja selber auch quasi als Freak bezeichnet wird in dieser Welt von Witcher 3, weil er ja ein Mutant ist, der fragt ihn dann, weil er ja sozusagen, kann ich dir irgendwie helfen? Ich kenne mich aus mit Lykantropie, das habe ich schon oft geheilt und so weiter. Also er will ihm sogar helfen, und Mislav sagt dann nach ein bisschen Nachhaken, dass sein Freak-Sein darin besteht, dass er den Sohn seines ehemaligen Landherren geliebt hat und er sozusagen erwischt wurde, daraufhin verbannt wurde. Der Sohn, der damit nicht zurechtkam, hat sich erhängt. Der Vater ist trunksüchtig geworden, und das Ganze ist dann, der Hof ist dann sozusagen in Misswirtschaft gegangen und ist letzten Endes untergegangen. Und er lebt jetzt sozusagen als Einsiedler weit weg von der Menschheit, um eben A, sozusagen sich dem Stigmata sozusagen zu entgehen und gleichzeitig ja sozusagen das Ganze zu verarbeiten. Und das ist eine interessante Szene, weil man eben als Witcher merkt, ich bin ein Experte darin, sozusagen Monster, Flüche zu behandeln, Krankheiten, also übernatürliche Art zu heilen. Und er geht ja hier sehr naiv dran. Und jetzt hat das in Anführungsstrichen hier mit einem Freak-Sein zu tun, was er nicht behandeln kann, weil es eben ein gesellschaftlich stimuliertes Stigmata ist, mit dem diese Person auseinandergeht. Also die Homosexualität wird hier konstruiert als eine Tragödie. So, das haben wir ja öfters. Das ist ja auch so ein bisschen das, was in Gone Home klar wird. Also die als ein Medium, wie sich sozusagen eine tragische Geschichte entwickelt. Und sie ist gleichzeitig natürlich ein Instrument, um zu zeigen, und das ist ja ein wichtiger Bestandteil bei Witcher 3, wie brutal diese und dunkel diese Welt von Witcher 3 ist. Also dort werden eben Schwule als Freaks bezeichnet, die in der Gesellschaft keinen Platz haben und sozusagen ins Exil gestoßen werden und in der Wildnis überleben müssen zwischen all den Monstern und so weiter.
Darin ist Witcher natürlich grundsätzlich immer sehr gut, also in der Personalisierung der Geschichten, in der Auszeichnung von Figuren. Ich finde es auch sehr spannend, dass er sich selber Mislav, also als Freak, bezeichnet. Ich kann mich gar nicht mehr an die Sequenz erinnern, obwohl ich Witcher 3 auch sehr ausführlich durchgespielt habe. Aber das ist natürlich auch eine wichtige Perspektive darauf, wie er selbst diese Stigmatisierung auch wahrnimmt. Denn es ist ja, man muss ja sagen, ein massives Identitätsproblem, wenn jemand von sich selber sagt oder sagen muss, ich bin ein Freak. Mhm.
Ja, und gleichzeitig, also ich finde besonders, also in dem Hinblick dann eben, wenn wir wieder auf die Sichtweise gehen, wie wird das sozusagen von den Game Designern dieses Thema aufgegriffen, ist es hier natürlich ein Medium, eines von vielen. Also es ist ja auch viele andere Themen, die thematisiert werden, die diese Brutalität, diese grimmige Welt beurteilen. Es geht ja viel auch um Vergewaltigung, um Kriegsverbrechen und die Homosexualität oder die gesellschaftliche Stigmatisierung von Homosexualität wird hier als Instrument verwendet, um zu zeigen, um dem Spieler klarzumachen, das ist eigentlich eine besonders düstere Welt und gleichzeitig ist es natürlich ein Vorkommnis, was so unrealistisch in unserer Welt auch nicht ist. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich das sozusagen vor Augen führt.
Man muss dabei vielleicht auch den Produktionskontext von The Witcher 3 berücksichtigen, von CD Projekt Red und von der Idee, dass diese Witcher-Welt überhaupt eine ist, die ja sehr stark von einer osteuropäischen Fantasy auch geprägt ist. Und ich denke, vor dem Hintergrund ist es schon sehr spannend zu beobachten, dass in The Witcher 3 eben Homosexualität thematisiert wird, mehr oder weniger explizit. Es gibt auch Crossdressing in Witcher 3, also es gibt eine Figur, die Crossdressing betreibt. Und ich glaube, da ist The Witcher 3 schon auch recht progressiv, würde ich zumindest so einschätzen. Mhm. Tobi, was hast du denn dabei?
Ich habe eines meiner Lieblingsspiele mitgebracht. Wir erinnern uns, Zombies Run ist ein Spiel, bei dem wir in der physikalischen und uns befindenden Welt umher joggen und dabei quasi motiviert werden durch eine sehr immersive erzählte Geschichte, in der wir eben selbst den Protagonisten übernehmen oder Protagonistin, je nachdem, aber wo wir quasi im Zentrum der Erzählung sind als Runner 5. Und es ist jetzt so, dass Zombies Run sowieso schon relativ stark auf Diversität also Wert legt, also zuletzt hatten sie ja zum Beispiel auch den, also von Six to Start insgesamt, von der dahinterstehenden Firma gab es ja auch den Aufruf dazu, zum Beispiel Kurzgeschichten zu schreiben, die dann in anderen, nicht in dieser Zombies Run Welt, aber quasi darum herum entstehenden Geschichte dann benutzt werden. Also darauf legen sie zum Beispiel relativ starken Wert. Aber es gibt auch quasi in der, ich sag mal, Kern-Lore, die sie anbieten, eben mit dieser Geschichte von Zombies Run, gibt es durchaus immer mal wieder homosexuelle Figuren. Also es gibt zum Beispiel eine Figur, ich glaube, es dürfte Maxine sein, jedenfalls eine Person, die man schon relativ früh kennenlernt, mit der man unterwegs ist, wo man dann herausfindet, dass ihre Partnerin oder Freundin, Ex-Freundin, je nachdem, an dem Virus mitgearbeitet hat, dass jetzt diese Spielwelt quasi nicht nur bedroht, sondern ja quasi infiziert hat. Also das gibt es. Und was ich nochmal nachgelesen habe, war, dass tatsächlich auch einige diskutieren, das konnte ich jetzt selber noch nicht bestätigen, dass Jack und Eugene, männlicher Vorname,
Eugene,
dankeschön, dass die beiden Radio-Hosts zum Beispiel auch tatsächlich ein Couple sind. Und was ich ganz nett fand, war, es gibt bei Zombies Run gibt's die Testimonials, also wo halt Spieler gesagt haben, wie sie das so wahrnehmen. Und ich würde gerne kurz von Cadell vorlesen, die geschrieben hat, also jetzt hier so ein bisschen paraphrasiert, weil es jetzt ein längerer englischer Text ist, aber sie sagt jetzt im Endeffekt, als bisexuelle Frau hat sie jetzt in so einem Spiel jetzt erstmal nicht erwartet, dass es im Endeffekt queerfreundlich ist und ja auch nicht quasi gelabelt wird, aber dass sie dann halt schon auch gemerkt hat, dass das halt da ein Thema ist und auch irgendwie positiv dargestellt wird und dass sie dann zum Beispiel auch sagt, the fan community has been responsible for so many positive things in my life as well, the incredible warm and supportive people, also Zombies Run als Titel quasi, jetzt nicht einzelne Figuren, aber quasi der Titel und dann halt einzelne Figuren, die immer mal wieder auftauchen, sind halt durchaus da auch unterschiedlich gezeichnet, wo ich halt sagen muss, gibt es halt auch eine gewisse positive Darstellung in diesem Spiel, die aber selbstverständlich daherkommt. Also für mich war es zum Beispiel auch nie ein Thema, ob jetzt eine Figur da lesbisch ist oder ob die beiden Jungs, die das Radio, was man dann am Ende von jeder Mission noch weiter anhören kann, wenn man weiterläuft zum Beispiel, dass die zum Beispiel ein Couple sind. Also es ist nicht so in your face, aber wenn du es dann weißt, dann ist es so, oh wie schön, die beiden sind auch noch zusammen. Also dass man das dann auch irgendwie als realistisch und als positiv dann halt auch irgendwie wahrnehmen kann und nicht irgendwie, dass es aufstaffiert ist oder sonst irgendwas.
Werden die denn stigmatisiert oder angefeindet im Kontext von Zombies Run?
Nee.
Also von der Erzählung?
Würde ich jetzt eigentlich nicht behaupten. Anfeindung und Stigmatisierung ist eher so auf der Ebene von, dass die, also nicht Anfeindung oder Stigmatisierung, es gibt einen ganz guten, ich sag mal, freundliches Mobbing unter den einzelnen Able Township-Bewohnern. Also dass dann zum Beispiel Sam Yao, der ja quasi der Mission Operator ist zum Beispiel, manchmal sich ein bisschen kindisch verhält zum Beispiel und andere Figuren dann halt irgendwie sagen, was machst du denn da zum Beispiel? Oder hat in einer Szene, hat er irgendwie hier so Marmelade auf seinem Schreibtisch und jemand kommt rein und sagt, oh mein Gott, was tust du? Oder sowas. Aber das ist jetzt keine homosexuelle Figur, aber es gibt quasi in Zombies Run gibt es einen relativ harten Ton, aber es gibt keine Ausgrenzung oder sonst irgendwas, weil eben auch natürlich klar ist, es gibt diese Zombie-Apokalypse und irgendwie alte grundsätzliche Linien, die vielleicht verlaufen sind, spielen da auch irgendwie keine Rolle, sondern es geht halt ums pure Überleben und da spielt es halt keine Rolle, ob du jetzt homosexuell bist, heterosexuell, schwarz oder weiß, sondern es ist halt eher auch so ein bisschen auf dieser Ebene, zum Beispiel in der Rivalität von autonomen Städten zwischen New Canton und Able Township zum Beispiel, aber nicht auf der Ebene von, stehst du jetzt auf Frauen oder Männer, das ist da eigentlich kein Thema.
Ja, das war nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, die du jetzt aber auch beantwortet hast, ob sozusagen diese homosexuellen Beziehungen quasi übertrieben oder sehr deutlich thematisiert werden. Aber du hast gesagt, das ist ja vor allen Dingen so im Nachhinein wird das eher so nebenbei deutlich und man freut sich eher so, ach, guck mal, die sind ja. Und ich finde, das ist ein Trend, der in der letzten Zeit so ein bisschen hervorkommt und den ich sehr positiv finde, dass ich sag mal jetzt im Allgemeinen queere Charaktere selbstverständlich ins Spiel eingefügt werden und eben nicht im Sinne so von einem Tokenism übertrieben hervorgehoben werden. Und also ich habe einen Artikel gelesen und den fand ich ganz interessant und die haben gesagt, und das fand ich sehr schön, mehr und mehr Spielcharaktere sind eigentlich homosexuell oder bisexuell, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, weil es eben nicht hervorgehoben wird, dass jeder Spieler auch eine queere Story erlebt. Und als Beispiel wurde hier genannt von Tomb Raider 2013 die Version. Da gab es eine sehr enge Freundschaft zwischen Lara Croft und Sam, eine weibliche Charakterin. Und das wurde sehr unterschiedlich interpretiert. Die einen haben diese sehr enge Beziehung als eine enge Freundschaft interpretiert und andere haben das als eine Liebesbeziehung interpretiert. Und ich finde das eigentlich schön, wenn Homosexualität, Bisexualität so selbstverständlich in den Verlauf integriert wird, dass es je nachdem aber nicht zwingend sagen muss, okay, wir haben jetzt hier sozusagen das Thema Homosexualität ganz groß geschrieben, sondern es ist selbstverständlicher Teil geworden. Und vielleicht erfährt man es vielleicht auch nicht, so wie im echten Leben eigentlich.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Unterschied in der Art und Weise, wie man eigentlich mit diesem Thema umgehen möchte. Das eine ist ja diese Homosexualität als Selbstverständlichkeit, wo vielleicht auch, so weit könnte man ja durchaus gehen, das Konzept von Homosexualität als solches gar nicht mehr existiert. Einfach weil, wenn man in der Situation ist, dass, wie Tobi, du in Zombies Run beschrieben hast, dass man also in einer postapokalyptischen Welt eine Neustrukturierung von Werten und gesellschaftlichen Konfliktlinien hat, ist es ja durchaus denkbar, dass eben Heteronormativität als solche nicht mehr existiert und vor dessen Hintergrund auch keine Homosexualität. Dann ist es natürlich sowas wie eine Art, man könnte vielleicht sagen, queere Utopie im weitesten Sinne. Das macht auch Read Only Memories 2046 beispielsweise. Und das ist ja eine Möglichkeit, die es vor allem ermöglicht für Personen, die sich als homosexuell verstehen, also aktual als homosexuell verstehen oder als nicht heterosexuell, auch ein Gefühl zu haben von Inklusion, von einer gewissen Selbstverständlichkeit, ohne dass ihre sexuelle Orientierung einen Konflikt hervorruft, wohingegen diese Homosexualität als Tragödie, so wie du es beschrieben hast, Ramin, ja ein identitätspolitisches Bestreben verfolgt, wo also ganz klar herausgestellt wird, ich bin homosexuell und das sind die Probleme, die damit einhergehen, um eben dann eine Kollektivierung, eine Solidarisierung, auch eine Personalisierung dieses Stigmas voranzutreiben.
Ja, wobei ich bei dieser Hoffnung der Utopie, wir sind jetzt so ein bisschen im Meta-Thema vielleicht, aber bei dieser Hoffnung der toleranten Postapokalypse quasi, spielt natürlich aber auch solche Fragen mit rein, wie gibt es nicht auch die dystopische Version, die ich zum Beispiel dann auch so ein Stück weit befürchten würde, wenn man gerade an sowas denkt wie also irgendein medizinisches Problem, was zum Beispiel wie das Coronavirus halt irgendwie die Menschheit befällt. Es hätte jetzt zum Beispiel auch schlimmer laufen können, also oder es gibt ein anderes Virus, also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, die Weltbevölkerung wieder zu bevölkern, dass es dann zum Beispiel auch durchaus diese sehr verzweckte Ideologie gibt im Sinne von Homosexualität ist ein Problem, weil Homosexualität angeblich nicht dazu führt, dass quasi neue Nachkommen geschaffen werden und so weiter und so fort, also auch quasi Reproduktion irgendwie als etwas sehr Technisches verstanden wird. Also auch das ist natürlich eine mögliche Dystopie, die in solchen Geschichten erzählt werden könnte.
Das ist richtig, ja. Und das ist, finde ich, besonders spannend, auch sich anzuschauen in dem Kontext, vielleicht können wir das kurz machen, wie eigentlich die Homosexualität in The Last of Us Part 2 konstruiert wird. Denn da haben wir ja genau diese beiden Pole, zwischen denen die Konstruktion von Homosexualität oszilliert. Also ohne jetzt großartig etwas vorwegzunehmen, ist es klar, wir haben auf der einen Seite etwas, das man vielleicht als queere Selbstverständlichkeit bezeichnen könnte. Denn gemeinhin ist es so, dass also man nicht jetzt irgendwie aktiv Stigmatisierung erlebt, die Ausnahme kommt gleich, sondern dass sozusagen die romantische homosexuelle Beziehung zwischen Ellie und Dina als selbstverständlich inszeniert wird. Aber, und also das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es sich eben um ein postapokalyptisches Narrativ handelt, in dem strukturelle Homophobie möglicherweise nicht mehr so verbreitet ist, wie sie das vor dem Zusammenbruch der Welt war oder der Ordnung war.
Wobei sie aber dennoch ja teilweise problematisiert wird, also gerade in dem Einstieg.
Genau, das ist nämlich genau das, was ich gerade erzählen wollte.
Sorry.
Das ist ja das Gegenbeispiel, dass nämlich dieses identitätspolitische Bestreben in meiner Spielzeit bislang, ich bin also etwas über die Hälfte hinaus, es durchaus so ist, dass es zumindest an zwei... Liebe Leute da draußen, es gibt schlechte Neuigkeiten. Wir mussten an dieser Stelle leider die Aufnahme abbrechen, aus technischen Gründen. Wir hatten im Verlaufe der kompletten Episode immer wieder massive technische Probleme, die man hoffentlich in der finalen Version dieser Folge nicht wahrnehmen kann, weil ich sie in mühevoller Kleinarbeit zurechtgeschnippelt habe. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt letztendlich unsere technische Infrastruktur hier kollabiert ist. Hauptsächlich ist es ein Problem des Online-Tools, mit dem wir aufzeichnen, das Online-Tool Zencaster. Und wir haben uns dann nach etwas Diskussion doch entschieden, dass wir die Episode an dieser Stelle abbrechen, weil es nicht sinnvoll ist, wenn wir immer in kleinen Fragmenten irgendwie aufnehmen müssen, bevor dann der nächste Abbruch wieder kommt. Da entsteht einfach nicht die Dynamik, und auch nicht die kontemplative Dynamik, die wir uns für diese Sendung selber wünschen. Wir haben deshalb gesagt, wir brechen an dieser Stelle unsere Überlegungen ab. Wir waren ja gerade mittendrin, The Last of Us Part 2, die Darstellung von Homosexualität im Kontrast von Selbstverständlichkeit und von identitätspolitischem Bestreben zu diskutieren. Das werden wir dennoch tun, und zwar in der nächsten Woche, wenn wir dann unsere The Last of Us Part 2 Rezension als Thema der Woche vorstellen. Eigentlich sollte noch der Coming-Out-Simulator hier erwähnt werden, den ich auch mal als Flash-Tipp auf pixeldiskurs.de vorgestellt habe, wenn ihr ein kleines Browserspiel genießen möchtet, in dem es darum geht, dass der Entwickler selber, Nikki Case, die Geschichte seines Coming-Outs erzählt. Und das Ganze ist einfach ein kleines Browser-Game, was man innerhalb von 10, 15 Minuten spielen kann. Dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes. Zudem findet ihr einige weitere interessante Artikel, die wir noch erwähnt hätten, aber nun ja nicht mehr dazu kamen, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht ist das Wichtigste, das ist vielleicht auch die Belohnung für diejenigen von euch, die bis zu dieser Stelle zugehört haben, dass wir haben ja noch einen Pixel-Diskurs-Key zu vergeben. Und passend zum Thema dieser Woche möchten wir euch lieben Leuten da draußen gerne ein Spiel schenken mit dem Titel Dream Daddy, a Dad Dating Simulator. Ich lese mal kurz die Beschreibung auf Steam dieses Titels vor. Dream Daddy klingt wie folgt, Zitat. Dream Daddy, a Dad Dating Simulator, is a game where you play as a dad and your goal is to meet and romance other hot dads. You and your daughter have just moved into a sleepy seaside town of Maple Bay, only to discover that everyone in your neighborhood is a single dateable dad. Will you go out with teacher dad, goth dad, bad dad, or any of the other cool dads in the game? With mini-games, side quests, and a variety of paths and endings, Dream Daddy, a dad dating simulator, is this year's most anticipated dad-based game. Zitat Ende. Ich denke, Humor und Selbstreflexivität werden hier ebenso deutlich wie der Charme von Dream Daddy. Ich selber habe es nicht gespielt, allerdings wurde mir schon sehr viel davon erzählt. Ich habe viel darüber gelesen und ich hoffe, es macht eine Person dort draußen glücklich, wenn ich jetzt den Steam-Key vorlese. Also Ohren auf, haltet gegebenenfalls einen Stift bereit und gebt folgenden Code auf Steam ein. RCR3H WHRQ7 C76FD. Das ist der Steam-Key für Dream Daddy und ich hoffe, eine Person von euch da draußen kann sich damit gütlich tun. Ansonsten würde uns natürlich sehr interessieren, was eure Beispiele sind, Titel, die ihr interessant findet hinsichtlich der Konstruktion von Homosexualität. Wir werden das Thema Homosexualität und Queerness weiterhin begleiten und diskutieren, haben da auch schon noch eine weitere Folge in Planung. Aber für diese Woche bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und bitte abermals um Entschuldigung für den rabiaten Abbruch der Folge. Dennoch würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Unterstützung zuteilhaben lassen würdet. Das könnt ihr sehr gerne tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort auf den Unterstütze-uns-Button klickt. Wir haben nämlich eine Steady-Kampagne und wir hoffen sehr, dass wir es eines Tages schaffen, dass dieser Podcast sich finanziell selber trägt. Und auch ein kleiner Beitrag dazu reicht schon vollkommen aus. Das heißt also, wenn ihr einen Euro übrig habt pro Monat und sagt, ihr möchtet gerne dieses Projekt unterstützen, wir verdienen ja mit Pixeldiskurs ansonsten gar nichts und es gibt auch keine Werbung, dann könnt ihr gerne auf unsere Steady-Kampagne gehen, steadyhq.com/pixeldiskurs und uns dort unterstützen. Außerdem könnt ihr uns gerne abonnieren, bewerten und rezensieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns Kommentare und Fragen dalassen auf pixeldiskurs.de selbst oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und natürlich in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag dann mit unserer Rezension zu The Last of Us Part 2 wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.